davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Hallo, liebe HörerInnen. Bevor gleich unser Gast und auch Matthias Hallo sagen, möchte ich gerne ein Bild schaffen. Und zwar stelle ich mir vor, wenn unser heutiger Gast auf die Bühne kommt. Davor ist es ein bisschen unruhig in dem Saal, in dem er spielt. Der ist bestuhlt, es ist so eine Unruhe und dann wird es auf einmal ganz, ganz still. Und unser Gast betritt die Bühne, schaut sich einmal kurz um, atmet tief ein und aus und dann nimmt er alle im Saal mit auf eine Reise. Denn unser heutiger Gast ist für mein Empfinden der weltbeste Geschichtenliedererfinder. Der nimmt einen mit in Welten, die man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann. Und mein Bild ist oftmals, dass er einfach irgendwo sitzt, auf einer grünen Wiese oder sonst wo, und alles aufnimmt, was es dort gibt und sich dazu Geschichten ausdenkt. Aber das werden wir vielleicht heute im Podcast herausfinden. Was unser Gast noch gerne mag, ist vor allem gute Tontechnik. Das ist ein beliebtes Thema, über das er sehr, sehr gerne spricht, außerhalb. Nein, eigentlich spricht er nicht so oft über seine Musik, sondern eher über Technik. Und was mich auch fasziniert hat, das hat er letztes Jahr gepostet, er hat ein Konzert gespielt, ganz ohne Strom. Wie er das gemacht hat, möchte er uns vielleicht auch erzählen. Ich sage, herzlich willkommen, Toni Geiling.
Einen schönen guten Tag, guten Morgen.
Hallo Matthias.
Hallo Lucia.
Und?
Das hat ganz viele Assoziationen schon bei mir ausgelöst, was du gerade so schön erzählt hast.
Ja, das habe ich gut gemacht.
Ich habe, so als du die Bühne beschrieben hast, fiel mir sofort eine Nummer ein. Ich weiß nicht leider den exakten Titel, aber es heißt so ungefähr der Blues der vegetarischen Vampire oder so ähnlich.
Das ist der exakte Titel.
Ah ja, okay. Wo Toni eine Geschichte erzählt, auch quasi ohne Worte, sondern nur mit seiner Geige und dem Publikum als Geräuschkulisse. Das ploppte mir dabei sofort auf. Und als du sagtest, er sitzt irgendwo in der Wiese und da kommt irgendwie so ein Lied zu ihm, dann fiel mir sofort ein, aber irgendwie landet dann auch so ein Außerirdischer auf dieser Wiese und fliegt mit ihm irgendwo hin. Das ist die andere Seite. Du sitzt irgendwo romantisch in so einer Wiese. Das ist vielleicht so diese Folk-Wurzel, in der er hängt. Und dann kommt aber ein Außerirdischer und fliegt damit ins Weltall. Und das ist eben die andere Seite, wo du mit Toni dann über Kernfusion diskutierst.
Weißt du, ich musste bei Wiese kam für mich, weil wir ja in Schmitten uns getroffen haben. Und da hat der Toni ein Lied für uns gespielt. Da ging es um einen Stein. Und ich habe mir das... hatte zwar nichts mit der Wiese zu tun, aber ich habe mir dann wirklich vorgestellt, der Toni sitzt da, schaut sich einen Stein an und der sitzt da einen ganzen Tag, vielleicht auch eine Nacht und dann den nächsten Tag. Und irgendwann, vielleicht unterhält er sich auch mit dem Stein, weiß ich nicht so genau. Und irgendwann ist diese Geschichte da. Und dieses Bild lässt mich nicht mehr los. Und auf meiner To-Do-Liste steht auf jeden Fall, dass ich den Toni mal live erleben möchte, weil das habe ich bisher noch nicht. Also Toni, sag mir mal Bescheid, wenn du bei mir in der Nähe bist.
Das ist weit im Süden, ne?
Ja.
Kommst du aus? Ja, da war ich auch schon. Da ist es schön, da gibt es gutes Essen. Auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Das finde ich gut. Aber ihr liegt natürlich teilweise richtig und teilweise nicht. Also wollen wir es mal von hinten aufrollen. Ja? Also mit den Außerirdischen, dass die mich abgeholt haben, das hatte ich noch gar keinem erzählt, Matthias. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so breit treten. Aber ich kann euch sagen, ich habe sie gesehen auf dem Mount Eagle 1997 oder so.
Mount Eagle in Australien?
In Irland.
In Irland.
In Australien war ich auch anderthalb Jahre lang. Ich habe es da nie bis zu dem großen Berg geschafft, weil ich damals so jung war und kein Geld hatte und mir die Reise da zum...
Ayers Rock oder wie
da,
heißt
ja, der? Da konnte ich nicht hin und jetzt kann man ja sowieso nicht mehr hin. Und
warum kann man nicht mehr hin?
Der ist jetzt gesperrt. Das ist jetzt nur noch, da haben sie, glaube ich, vor zwei Jahren oder so die letzten Touristen draufgelassen.
Ach so.
Das ist jetzt praktisch das Heiligtum, was es früher war, für die Aborigines und das ist jetzt wieder zu. Habe ich damals nicht schaffen können. Ich habe es immer nur von einem Konzert zum nächsten geschafft. So gerade dann von Sydney nach Melbourne mit dem Zug 14 Stunden. Dann war ich pleite und musste wieder Straßenmusik machen. Also, aber das mit der Wiese ist nicht ganz richtig, weil ich habe eigentlich selten Zeit, auf der Wiese zu sitzen.
Dann sitzt du halt im Tonstudio und malst dir eine Wiese.
Nee, auch nicht. Beim Stein zum Beispiel habe ich den auch nicht angeguckt, sondern ich habe ihn den Hang hochgetragen. Und nicht nur ein Stein, es waren viele Steine und es war eine Trockensteinmauer. Und es hat richtig Schweiß und Blut gekostet und die Hände waren danach nicht mehr ganz so fluffig, vorsichtig ausgedrückt. Und ja, und so kam das Lied vom Stein. Das kam eigentlich mit der Beschäftigung mit dem Stein. Das war eine sehr körperliche Beschäftigung. Und da kam halt der Gedanke der Zeit. Der Stein, habe ich mir gedacht, der sieht ja jetzt nicht mich. Und ich bin nur so ein Augenwimpernschlag für ihn. Und der Stein steht für mich so ein bisschen in der Tradition vom Milan. Das ist ein anderes Lied, was auch, sagen wir mal, so die Perspektive behandelt. Und beim Stein ist es eigentlich das gleiche Thema, nur dass es eben die Perspektive des Steines, der natürlich jetzt kein Bewusstsein hat, oder wer weiß das schon, ja.
Wobei beim Milan, das ist ja für mich so ein, gerade dieser Begriff von Kunst und Künstlichkeit, weil das ist ja in meines Wissens so ein Lied, wo so ein Bild im Grunde beschrieben wird. Also ein Maler malt ein Bild und du beschreibst dieses Bild und das ist so ein fast romantisch kitschiges Naturgemälde, so könnte aus dem 19. Jahrhundert stammen.
Richtig.
Und dann siehst du plötzlich auch einen Maler in diesem Bild, der wiederum ein Bild malt und also ein Bild im Bild im Bild im Bild, so dieses Gefühl hat
man.
Richtig, genau. Und das thematisiert ja letztendlich das, was du sagtest, er sitzt im Studio und malt auch diese Tonbilder sozusagen.
Ich finde es ja total lustig, weil du analysierst die Lieder so und ich habe mir die Lieder vorher auch nochmal angehört. Ich träume mich da so weg. Ich glaube, ich nehme den Inhalt gar nicht so intensiv wahr, sondern für mich sind es Lieder, die mich in eine andere Welt holen, in so eine Fantasiewelt.
Und bei dem Lied, gerade bei Milan, habe ich das auch gedacht und das wollte ich dir auch unbedingt fragen.
Das ist übrigens tatsächlich so entstanden, wie du gesagt hast, Lucia. Das war ein Gitarrenmotiv, was Jahre in meiner Gitarre so hin und her schwelgte und ich habe immer nicht so den richtigen Text dafür gefunden. Und ich hatte dann schon genau diese Vorstellung, so ein Escher-Lied zu machen. Also das, ne, ursprünglich sollte es genauso sein, ein Maler in einem Schloss oder eine Malerin malt ein Bild und dann guckt man von draußen und sieht dann das Schloss auf dem Bild, was gerade gemalt wird. Und das Lied ist nie fertig geworden. Und da saß ich dann mal zwischen zwei Konzerten, hatte ich viel Freilauf und dann sitze ich meistens im Wald. Mehr Wald als Wiese, fängt auch mit W an. Und als ich dann so schrieb, flog über mir die ganze Zeit, ich hatte 6 Stunden Zeit, da kreisten zwei Milane und so ist dann der Milan in dieses Lied reingekommen. Aber das ist für mich halt ein Lied, für mich jetzt ist es ein Lied über Perspektive, weil halt jede Strophe so einen neuen Blickwinkel aufmacht. Und das ist eben auch der Stein, nur dass da eben der Blickwinkel nicht aus der räumlichen Seite kommt, sondern aus der zeitlichen Seite gewissermaßen. Deshalb gehören für mich die beiden Lieder auch in die gleiche Liederecke.
Über allem zieht ein Milan.
Ja, du sagtest eben, du träumst dich so weg bei dem Lied vom Milan zum Beispiel und merkst vielleicht das gar nicht oder hörst gar nicht so genau drauf.
Genau.
Also, aber auf jeden Fall bringt das uns ja zu dem Thema, dass man bei deinen Liedern gut zuhören muss. Dann wäre meine Frage gewesen, wo findet man eigentlich die Gelegenheit? So in der Schule morgens beim Konzert, 200 Grundschüler, die auf Party lauern. Bekommst du die dazu, so aufmerksam zuzuhören?
In letzter Zeit eigentlich oft, meistens, nicht immer. Das gibt es eine direkte Abhängigkeit zur Menge an Cola, was die Kinder getrunken haben. Also so eine Weihnachtsfeier 17 Uhr, da probiere ich das gar nicht erst. Mhm. Aber die Konzerte morgens um 9 in der Grundschule, die sind ja meistens, die fangen für uns MusikerInnen und für uns Live-Künstler ja meistens noch viel früher an. Und Ich fange tatsächlich immer ganz leise an. Meistens, also eigentlich immer, gehe ich mit der Geige auf die Bühne und komme auch meistens von hinten, da wo mich keiner erwartet. Also nicht vorne am Vorhang, sondern irgendwo hinten. Und so kriege ich die dann auch leise. Und ich versuche dann, die Konzerte so zu bauen, dass es natürlich Sachen zum Mitmachen gibt, gleich von Anfang an, dass man sie mit dem ersten Lied irgendwie mitnimmt. Und manchmal spiele ich tatsächlich den Milan. Und dann gibt es die Kinder, die sagen dann, oh, das war so schön, das erste Lied, diese Melodie. Ich war so verträumt. Die brauchen das nämlich auch und die wollen auch mal ein bisschen Ruhe. Und dann kann man auch den Rock'n'Roll immer noch dazwischen streuen, sag ich mal. Aber mehr als ein oder zwei Lieder, die so eine hohe Aufmerksamkeit verlangen, mache ich in einem Konzert auch nicht.
Ich fand das auch faszinierend, da kann ich erzählen, du warst ja auch in Kiel bei unserem kleinen Kieler Woche-Festival, wo wir mit Kindern zusammen Sachen einproben und dann auch mit Kindern zusammen auf die Bühne gehen. Und da hast du das Lied auch gespielt.
Echt, ja.
Auf dieser Festwiese. Und ich habe vorher gedacht, das wird nichts. Also das wird untergehen. Das schöne Lied wird da in dem Festtrubel untergehen. Und ich war dann sehr überrascht davon, wie doch dieses Lied und du natürlich auch die Aufmerksamkeit dieses eher so Wiesenpublikums auf dich ziehen konntet.
Ich glaube ja, dass es die Animation gar nicht braucht, sondern dass wir oft das Gefühl haben, wir müssen animieren. Ich glaube, dass es auch ein bisschen darum geht, dass wir aushalten müssen.
Da habe ich dich auch bewundert, Toni, dass du dich dahingestellt hast und das so gespielt hast und damit einfach mit deinem Ausdruck, ohne jetzt, ich mache immer, überlege mir was, wie ich die Leute mitnehmen kann, wie ich die dazu bringen kann, dass sie zuhören, dass sie mitmachen, dass sie dabei sind. Und du stellst dich hin, spielst dieses Lied, beeindruckst durch dieses schöne Gitarrenspiel, was du spielst und singst dann Milan und alle hören dir zu. Fand ich sehr beeindruckend.
Ich glaube nämlich, dass wenn du sagst, du machst Mitmach oder du versuchst, dein Publikum zum Mitmachen auch zu animieren, für mein Empfinden brauchst du das überhaupt nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie es im direkten Kontakt ist mit den Kindern, aber für mich bist du ein Musiker, der und ein Künstler, der in sich ruht. Lustig, weil wenn man dich dann so privat erlebt, bist du nicht in sich ruhend, aber in deiner Musik bist du in dir ruhend. Und ich glaube, dass du damit eine wahnsinnige Kraft und Magie hast, die du auch auf dein Publikum übertragen kannst. Und zwar, dass du es eigentlich schaffen müsstest, 45 Minuten eine Spannung und eine Ruhe zu halten, selbst bei Kindern. Also davon bin ich eigentlich überzeugt. Aber wie gesagt, ich habe dich noch nicht live erlebt.
Ich kann es ja mal probieren. Aber ich finde es tatsächlich ganz wichtig, dass man hat ja so viele verschiedene Kinder vor sich. Und du hast immer die total Hippeligen und du hast die Verträumten. Und man hat auch immer die Angst haben. Ich bin ja auch im Winter der Wintertroll. Ja? Man muss auch also für mich hat das alles was mit Konzentration zu tun. Und wenn man eine Bühne betritt, egal was man macht, muss man einfach, man darf sich nicht beeinflussen lassen von dem, was die vorher gemacht haben oder die Stars, die danach kommen oder der aufgeregte Radiomoderator, der ne, oder die Schülerband, die 8 Stunden zum Aufbauen braucht oder so. Man muss das alles irgendwie wegschließen. Und wenn man sich dann hinstellt, ist es eine Konzentrationsfrage. Das ist wie Geige spielen. Man muss dann, wie du sagst, gewissermaßen in sich ruhen. Ich bin ja meistens auch total beschäftigt. Ich bin meistens zu spät, also das ist auch wirklich Training und das ist auch Schauspielerei und mir kann es auch schlecht gehen oder lustig gehen und morgens um 9 geht es mir meistens noch nicht so wirklich lustig. Und manchmal hat man ja, ihr kennt das ja auch, wenn ihr irgendwo auftretet und ich baue ja immer einen großen Vorhang auf, das ist so eines meiner Sachen. Ich verwandle den Raum immer von der Turnhalle in einen Konzertsaal. Also ich brauche für das Ganze drumherum eine Stunde und für meinen Ton brauche ich eine 15 Minuten oder was zum Aufbauen. Gitarre stimmen, dann so nebenbei oder so. Aber man muss dann eben...
Baust du auch Licht auf?
Na klar.
Und wie machst du das?
Er hat doch mal ein Foto gepostet.
Ja, aber da habe ich nicht mehr, ich habe den Vorhang in Erinnerung, aber nicht mehr, ob Licht da war. Und hast du dann von den Seiten zwei Vierer oder was hast du dann?
Nee, ich mach's relativ einfach. Ich habe links und rechts zwei Aris stehen. Das sind halt sehr professionelle, aber sehr, die machen ganz schönes, weiches Licht und die geben dir erstmal so ein Grundlicht. Das kannst du auch so groß machen, dass du da die Band oder den Bassisten noch mit unterkriegst. Und dann setze ich noch zwei Farbakzente. Also das ist nicht viel, aber das ist auf jeden Fall mehr wert, als wenn du jetzt gar nichts hast. Und entscheidend ist auch so ein Vorhang, das ist ein System, das habe ich auf der Didakta, habe ich da einen Tonmann getroffen, der hatte das vom, fällt der Name jetzt nicht ein, es ist ein Bekannter vom Herrn Hering, der den da hingebracht hat, und der hatte dieses Vorhangsystem, das man alleine auch in 15 Minuten aufbauen kann. Und wenn du in einer Turnhalle spielst, die sind halt immer brechhässlich, oder? Also, oder auch dann manchmal so diese Aulas und dann diese Bühne. Und man sagte, bitte räumen Sie mir die Bühne frei. Kommt man dahin, Bühne freiräumen heißt dann, dass die Schulband die ganze Equipment mit Tüchern abdeckt. Ja, kennst du das? Und du sollst dich dann da irgendwie so in die Ecke stellen. Und ich finde eben, dass das Auge ist mit. Also um diese Konzentration zu schaffen, muss man vorher, ist es hilfreich, wenn man den Raum verändert.
Aber ich finde es eben gerade mit dem Licht immer schwierig, ne? Wenn du meinen Sohn fragst, der arbeitet bei so einer Veranstaltungstechnikfirma und sagst, wie ist es mit Licht, sagt er ja, Licht hat keinen Zweck, wenn wir keine Traverse aufbauen können. Also du musst ja immer irgendwie das von der Seite machen. Du kannst ja nichts mitten vor die Bühne stellen, wo eigentlich man das Licht gerne hätte.
Ich mache von der Seite links, rechts und das funktioniert auch.
Ja, aber ja, dann hast du immer ein bisschen Schatten natürlich im Gesicht.
Naja, nee, weil du es ja von rechts und links hast. So, das geht schon. Natürlich wäre es besser, man hätte es direkt vor einem. Und der Vorhang ist, wie gesagt, auch ohne Traverse zu machen. Also das kann man schon machen. Und beim Wintertroll, wenn ich darf, dann habe ich auch mal Nebel dabei oder so Sachen. Also ich nutze wirklich alles, was geht. Nicht nur die Musik, sondern auch die anderen gestalterischen Mittel.
Das finde ich total interessant, weil es bei mir gerade umgedreht ist. Ich habe vor Weihnachten ein Konzert gespielt und da bin ich wirklich in mich gegangen und habe dann überlegt, okay, was brauche ich alles an Materialien? Und dann stand ich da, habe den Raum vorbereitet und habe nichts davon ausgepackt. Ich habe letzten Endes stand ich da und habe mein Konzert durchgezogen und habe lieber die Kinder mitgenommen in meine Welt, nur durch mich als Person, weil ich mich nicht richtig gefühlt habe, damit irgendwelche Materialien zu benutzen und so. Also ich glaube, es ist auch Charaktersache und ob man Materialien benutzt oder nicht.
Man kann ja viele Sachen im Konzert benutzen, ne? Also das ist ja, du kannst mit Tüchern arbeiten, du kannst mit Bildern arbeiten, mit Videoprojektion, mit was weiß ich, so Sachen, Texten, die man dann immer so, Bilder, die man so abmacht. Und das ist auch eine Zeitfrage. Früher war das anders, jetzt mittlerweile, gerade weil die Turnhallen auch immer so hallen, ist es halt ganz schwer, weil für mich ist es wichtig, dass mein Text durchkommt. Und das ist halt in so einer halligen Halle wirklich schwer. Tontechnisch. Das ist einfach stellenweise unmöglich. Und wenn man dann eine Reflexionsebene wegnimmt, ist es natürlich besser. Aber ich bewege mich.
Das heißt ja auch nicht umsonst Turnhalle.
Richtig. Aber ich bewege mich jetzt auch eher in so einem Segment von Theater-Konzert. Also das ist, ich gehe so mehr in die Richtung. Zumindest in den Schulen. Und da ist es mir wichtig, diesen Aufwand zu betreiben mit Licht und allem, weil ich auch das.
Ich halte es auch für einen sehr wichtigen Auftrag, den wir haben als Kinderliederkünstler, dass wir so diese Kulturtechnik des ins Konzert gehens den Kindern auch irgendwie deutlich machen. Und da gehört sowas ja dazu. Also ich mache eine schöne Bühne, ich mache ein schönes Licht. Ja, wenn ich ins Theater gehe, habe ich das ja auch.
Aber man muss das auch nicht machen. Man kann ja auch, es gibt ja auch, also was ich zum Beispiel gar nicht mehr gut finde, sind so Roll-Ups. Das weiß, das machen fast alle, das stelle ich mir nicht mehr hin, weil das eben immer nach Messe aussieht oder so. Aber ich finde, es ist schon, wenn man so einen künstlerischen Act auf die Bühne bringt, ist es wichtig, dass man da auch irgendwie seinen Stil findet. Und da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Und wenn du mit einer Gitarre in der Hand und den Kindern ganz nah klarkommst, und das gut für dich funktioniert, dann mach das einfach so. Das ist jetzt nicht so, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Mir hilft es einfach, den Raum klanglich zu verändern, optisch zu verändern. Und dann ist es leichter, eben auch mit so leisen und poetischen Tönen da mal durchzukommen. Ist was anderes, wenn man jetzt gleich mit 5 Konfettikanonen und anfängt und einem großen, pompösen Intro vom Band oder so.
Pyrotechnik.
Arbeitest du auch mit Bildern? Also verbildlichst du deine Lieder?
Nee, eigentlich nicht.
Das heißt, du lässt die Fantasie.
Genau, das machen ja die Texte. Wir haben das einmal probiert beim Frankfurter Kinderliedermacher-Festival, dass wir praktisch das Bild gemalt hatten und dann haben, ne, dann haben wir das so mit verwendet. Das kann man sicherlich machen, aber ich persönlich arbeite eigentlich ohne Bilder. Ich habe manchmal Bühnenhintergründe, aber die sind dann nicht als Roll-up ausgeführt, sondern solche großen Hängeteile oder was, wo man, wenn man gerade mit kleineren Kindern spielt, dann mal sagen kann, und kennt ihr den Milan? Wisst ihr, was ein Milan ist? Ist ein Vogel, ja, und der fliegt so, das ist ein Greifvogel, ne? Und dann kann man auch mal den Vogel zeigen oder wenn die Wolkenfabrik, dann habe ich da ein Wolkenfabrik, großes Ding, sage ich, guckt, da wohne ich! Da, ich bin eigentlich angestellt im Wettereiministerium. Und was tatsächlich ist, ich weiß nie vorher, wie ich es mache. Das ist immer relativ, es gibt zwar verschiedene Versatzstücke und so Sachen, die ich immer wieder mache oder von denen weiß ich, dass sie funktionieren. Aber es gibt auch ganz oft und eigentlich jedes Konzert neue Dinge, die so entstehen. Und eigentlich auch aus der Arbeit mit den Kindern heraus. Weil du merkst ja genau, sind die jetzt bei dir oder lässt die Aufmerksamkeit nach? Haben sie schon 80 Colas getrunken? Was echt schwierig ist, sind so Erwachsene, die hinten mit verschränkten Armen stehen. Ne? Dann muss man sich um die auch noch kümmern. Oder ich gehe dann auch, wenn ich sehe, die ganzen... kennt ihr das? Ihr spielt ein Konzert in der Schule. Alle Lehrerinnen stehen wie weiß ich nicht.
Bademeister.
Schlimmer. Bademeister wäre ja noch schön. Wie im Erziehungsheim irgendwelche Antreiber oder so, stehen da so und dann gehe ich raus und dann hole ich persönlich einen Stuhl aus dem Sportraum und stelle den Stühle hin, bis es dann raffen und dann sage ich auch manchmal, setzen Sie sich hin, das wird schon, kriegt das schon hin. Manchmal kann man es nicht verhindern, dass dann eine reingeht und gleich bevor man überhaupt was macht, dann zerren die sich ihre
Pappenheimer,
wie man so sagt, ne, raus, die ich gar nicht so wahrgenommen hätte. Ich habe da schon wirklich auch schlimme Sachen gesehen. Das ist ja auch gut, wenn man als Künstler dann in so eine Schule geht, ist man ja völlig unvoreingenommen.
In der Wolkenfabrik ist heute Himmelbrand, das Personal ist ganz verwirrt. Da hat sich wohl wieder jemand einmal im Wolkenrezept geirrt. Es standen heute kleine weiße Federwölkchen auf dem Wolkenerschaffungsplan. Jetzt sind sie feuerrot und golden geworden, nein, wer hat sich da vertan? Die Wolkeningenieure und Designerinnen laufen planlos hin und her. Die Maschinenstopp, auch die Regensprühe, ruft die Himmelsfeuerwehr. Es standen heute kleine weiße Federwölkchen auf dem Wolkenerschaffungsplan. Jetzt sind sie feuerrot und golden geworden, nein, wer hat sich da vertan?
Das ist vielleicht auch mal gut zu sagen, weil das ist ja oft so eine Handlung oder auch vorab. Kommen die pädagogischen Fachkräfte auf einen zu und sagen, ist es auch, also bei mir ist es auch was für Krippenkinder und dann sage ich immer, ja, lasst sie doch daran teilhaben. Ihr kennt eure Kinder am besten und schaut einfach, es geht viel ums Mitmachen und also da ist so eine Unsicherheit da und ich glaube, es ist auch manchmal gut zu hören, dass wir gehen ohne Vorbehalte in solche Konzerte rein. Wir kennen die Personen ja nicht, vor denen wir da gerade spielen und wir sagen jetzt nicht, das Kind ist total wild und es stört die ganze Zeit. Oder das hier war zu ruhig. Also denen vielleicht auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, die Kontrolle in dem Moment zu haben. Weil eigentlich ist es ja auch unser Job, die Kinder abzuholen. Das können wir ja nur, wenn sie nicht so festgehalten werden, oder? Also trotzdem muss eine Aufsichtspflicht da sein. Das will ich damit jetzt nicht.
Ja, ja. Ich habe sogar in meinem Vertrag immer drin stehen, dass ich nicht die Aufsichtspflicht von den Kindern übernehme. Und ich habe auch schon mehrere Streitgespräche mit, wenn da irgendjemand kommt, auch so in meinem öffentlichen Bereich, und dann setzen die ihre Kinder dahin und dann gehen die, dann sage ich, ja, wohin gehen sie jetzt? Wir dachten, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Mm. Sage ich, nee.
Aber noch viel schlimmer ist, wenn die hinten im Raum sind und da Kaffee trinken und dabei quatschen, ja, dann, während du mit den Kindern Musik machst.
Ich meine, es ist ja so, idealerweise machen wir ja ein Angebot für Menschen und für Familien oder beziehungsweise in der Schule für die pädagogischen Fachkräfte mit ihren Kindern und hoffen ja, dass die gemeinsam daran Spaß haben und gemeinsam mit uns da dieses Konzert erleben. Und alles, was dann eben entweder in die eine Richtung, ist mir doch egal und ich gehe jetzt Kaffee trinken, du bist jetzt zuständig, ich gebe die Kinder hier ab, 60 Minuten Betreuungszeit, oder in die andere Richtung, ich stehe daneben und pass auf, dass hier aber auch Disziplin herrscht, das vernichtet ja ein bisschen diese Idee vom gemeinsamen Erlebnis.
Ich finde, wir haben einen guten Job gemacht, wenn wir wirklich alle abgeholt haben, und zwar auch die Erwachsenen zur Ruhe kommen oder mitmachen, also diese Hemmschwelle überwinden. Wir gehen jetzt zu einem Konzert, das ist für Kinder, und sie am Schluss wirklich dabei sind, mitmachen, vielleicht sogar mitsingen, die Bewegungen mitmachen. Ich finde, dann haben wir einen guten Job gemacht, wenn sie es nicht als
das,
Teil sehen.
Gilt das nicht auch für jeden Künstler? Also ich war neulich beim Dota-Konzert und da standen wir relativ weit hinten und da quatschten auch die Leute ohne Ende. Und ich dachte, ich möchte hier Musik hören. Warum kommt ihr eigentlich her, wenn ihr euch hier die ganze Zeit unterhalten wollt?
Naja, also im Abendbereich gehen die Menschen ja aus zwei Gründen zu Konzerten. Ich bin ja auch jahrelang Geiger gewesen. Der erste Grund ist natürlich, Musik zu hören, aber das ist nicht so wichtig. Abends geht es doch eigentlich eher darum, dass man, es geht eher um die Partnersuche. Es geht ums Ausgehen, es geht ums Leute treffen. Und deshalb finde ich, bei bestimmten Konzertformaten ist auch völlig okay, dass die Leute stehen und reden. Man darf sich aber, wenn man vorne auf der Bühne steht, nicht das Zepter aus der Hand nehmen lassen. Ich habe mal in jungen Jahren den, heißt er Dougie McLean, der hier Caledonia geschrieben hat. Den habe ich mal gesehen in Dingle, im Hotel zum Festival. Und da hatte die eine Hälfte des Publikums stand an der Bar und hat und die anderen haben da gesessen und wollten ein Konzert hören. Und dann hat er Schluss gemacht und hat er gesagt, so, ich sage jetzt mal auf Deutsch, ne, ihr an der Bar, ihr seid jetzt bitte still, ich will ein Konzert machen. Und dann hat er gewartet, bis der Letzte seine Klappe gehalten hat. Es hat lang gedauert und das war für irische Verhältnisse unfassbar. Die haben alle geguckt, weil das da auch wirklich unüblich ist, ne? Weil der Säufer hat da das Recht, in der Kneipe rumzubrüllen, egal was da vorne für ein zärtliches Lied läuft. Mhm. Und das hat ja umgedreht, das hat mich sehr beeindruckt. Also man kann mit solchen Leuten, die einen wirklich stören, man muss das immer gut abwägen, entweder sie stören dich
Stühle
wirklich.
Stühle hinstellen,
mal was sagen oder eben, ich lasse dann, jetzt, das war der Kinder, die bei dem Lied der Angler, das kennt ihr nicht, da machen die Kinder Frösche, sagst du, das ist der schwere Part. Jetzt kommt der leichte Part für die Erwachsenen im Raum zum Mitsingen. Und dann, ne, und dann müssen die mitsingen und so. Und dann, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber dann die härteste ist auch einfach zu sagen, ich habe das noch nicht oft gemacht, vielleicht 2-3 Mal. Einmal zu einem Lehrerkollegium, da war ich auch nur einmal an der Schule. Da habe ich tatsächlich im Konzert gesagt, die haben sich alle hingesetzt auf die Bänke und haben durchgeschwatzt. Und da habe ich richtig zusammengeschissen. Gucken Sie mal Ihre Kinder an, die wollen ja ein Konzert hören. Ich weiß nicht, wenn sie reden wollen, gehen Sie doch bitte einfach raus und lassen noch einen für die Aufsichtspflicht da. Da sind die rausgegangen und das ist aber auch schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wie die Schule hieß. Also.
Schade, man könnte ja mal nachfragen.
Ich habe es echt vergessen, aber ja, da gibt es viele, viele Wege, mit umzugehen mit solchen Situationen.
Eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit nur über seine Lieder reden und über diese Geschichten und wie er sie erfindet.
Ja, mach doch.
Naja, wir können ja nicht stundenlang hier aufnehmen, oder?
Na, wir kommen ja gleich noch, aber ich habe noch 2-3 Fragen.
Okay, dann stell
Wir kommen
dann
ja gleich noch zu Fragen. Den Lebensliedern und da ergibt sich vielleicht auch
wir
noch wieder was.
Wir sind jetzt bei 32 Minuten, das ist ja noch in Ordnung, oder? Ihr habt mich noch gar nicht gefragt, ob ich euren Podcast gehört habe. Ich denke, das wird jeder gefragt, der interviewt wird. Ist das nicht so?
Nö, eigentlich nicht.
Also wir stellen, es kommt ja noch ein Teil mit Fragen.
Ah ja, okay.
Und eigentlich hast du dich ja jetzt selber schon verraten, gell?
Ja, wieso? Was habe ich verraten?
Weil dann wüsstest du, dass du spätestens da dich vielleicht outen müsstest, ob du ihn hörst oder nicht.
Ich oute mich gleich, ich habe ihn noch nie gehört.
Ja, das hast du auch schon getan.
Aber ich werde sie alle hören.
Ja, und wann? Wenn du mal Zeit hast.
Nee, ich habe tatsächlich noch nie so groß Podcasts gehört, bis auf meiner letzten Tour ich dahinter gekommen bin, dass ich anstatt mich auf diesen tausenden Autobahnkilometern zu langweilen, ich auch Krimis hören kann. Und wenn die Krimis alle sind.
Aber ich habe festgestellt, tatsächlich, ich bin auch, im Grunde ist mein Selbst-Podcast-Machen zeitgleich mit Podcasts hören. Und ich habe festgestellt, dass ich beim Autofahren viel besser Podcasts hören kann als zum Beispiel Hörbücher. Weil Hörbücher haben immer so was Mantrisches, wo ich irgendwann dann so wegdöse dabei. Und ja, das ist ja beim Autofahren nicht so gut. Wenn Podcast kann
hat
ich...
Hat man wenigstens 3 Stimmen.
Ja, irgendwie dadurch, dass es Gespräch ist und man sich abwechselt, kann man da, glaube ich, länger zuhören.
Und weil es auch immer wieder Themen gibt, die einen zurückholen. Weil das Gespräch ist ja nicht vorgegeben und man kennt die Handlung nicht und man weiß nicht, wo die Reise hingeht und so. Also im Podcast kann alles passieren.
Also Lucia, das stand in meinem Drehbuch jetzt aber nicht drin.
Ja, aber du hältst dich ja nicht so gerne an Drehbücher.
Nee, wir eigentlich auch nicht. Das ist dann immer so, der Ablauf ist immer ungefähr so, wir verquatschen uns und dann sollen die Lebenslieder kommen und dann habe ich noch Sachen, die ich noch unbedingt loswerden will.
Eigentlich
heute
verbringen wir Stunden damit, ein Skript zu schreiben und schicken es Monate vorher unseren Gästen zu, damit sie es auswendig lernen. Und Toni, Mensch, Toni.
Tut mir leid.
Das war dann Quatsch, ja?
Dann lass uns doch jetzt die Skriptteile noch.
Er hat noch
Fragen,
drei,
die muss er beantworten.
Ich habe noch drei Punkte, die mich wirklich interessieren. Mhm. Und zwar hast du so vor 15 Jahren ungefähr, hattest du eine Zeit der Preishäufung. Da wurdest du quasi mit Preisen überschüttet. Also ich habe hier gesehen, du hast den Deutschen Kinderliederpreis, den Kulturpreis
der Stadt Feldkirch.
Der Stadt Feldkirch.
Zweiter Platz zusammen mit Suli Puffbahn.
Den WDR
Feldkirch Österreich.
Ja. WDR Kinderliederwelt und den Leopold bekommen.
Ja.
Und das war alles so in der Zeit, sag ich mal, 2006 bis 2008. Hat dich das vorangebracht?
Nicht zu vergessen den Deutschen Funkförderpreis 2001. Nee, also, ja.
Genau, der war aber vorher, deutlich vorher, ja.
Ja, und das war auch dann eher noch als Geiger und als singender Geiger und so. Das hat mich insofern vorangebracht, als dass es mich selbst bestärkt hat, dass man das ruhig weitermachen kann. Und es hat vielleicht auch ein paar Türen geöffnet und vielleicht haben ein paar Kollegen dann mal meinen Namen gehört und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, wir arbeiten ja eh in einem relativ, sag mal, nerdigen Segment des Kulturbusinesses, so kleines Segment und ein sehr liebevolles Segment, wie ich finde. Und das ist ja nicht so, dass du dann einen Preis kriegst und dann ruft nächsten Tag ein Produzent an, den ich sowieso nicht bräuchte, weil ich gerne selber produziere. Also ein Manager an, auf den ich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr warte. Also es ist ja nicht so. Aber es bringt immer ein bisschen Presse und ja, leider waren die Preise nicht so richtig dotiert. Ich glaube, ich finde dotierte Preise richtig toll, weil da kann man dann danach von Mittagessen gehen.
Oder Tontechnik kaufen.
Ja, über Tontechnik kaufen dürfen wir nicht reden, weil ich habe ja auch Familie und das nicht, dass meine Frau dann das mal hört. Nein, macht euch keine Sorgen. Ich habe ich produziere ja auch gerade wieder ein Album und beim Mondlied habe ich da solche ganz schönen Orchestersätze geschrieben. Was jetzt so mein Thema ist, wo ich gerade dran bin, ist tatsächlich eher das Orchester als Instrument. Und da habe ich Teile programmiert und Teile eben auch live gespielt, das, was ich so kann. Ne? Und die Flöten, die waren natürlich programmiert, dann habe ich es zu Hause vorgespielt und dann hat meine Frau hat gesagt, du Toni, das mit der Flöte, das geht nicht, die spiele ich dir ein. Die kann nämlich richtig gut Flöte spielen, also Querflöte. Und dann ist sie hierher gekommen und hat das alles eingespielt und das heißt, sie weiß, dass ich ein Studio habe.
Sehr lustig, dann habe ich eine Gemeinsamkeit mit deiner Frau.
Du spielst auch Querflöte?
Ja, also ich spiele sie aber ausschließlich für Aufnahmen, wenn ich noch ein Instrument brauche. Ansonsten liegt sie rum.
Okay. Schönes Instrument eigentlich. Glaubt man gar nicht.
Nicht so praktisch, wenn man singen will.
Nee. Du hast die schöne Adresse tonilieder.de. Bringt das was? Also gibt es da diese Synergie, auf die man gleich... Also ich habe natürlich gleich an die Toni-Box gedacht.
Die Toni-Box kam später. Also ich war eher da. Irgendwann kam dann die Toni-Box.
Ach so, okay.
Hä, was wollt ihr, Toni? Ich habe es nicht verstanden, was sie damit wollten. Mittlerweile weiß ich, was das ist. Aber ich habe ja im Internet schon recht früh mitgespielt. Sagen wir mal so ab 2001 so die erste Seite. Und ich habe auch mal eine Zeit lang es geschafft, bei Google auf Platz 1 zu sein. Ich habe auch dann zum Beispiel noch die Seite kinderlieder.net. Und Toni Lieder, genau. Und ich pflege aber sowohl tonilieder.de nicht mehr, die wird jetzt auch bald komplett abgeschaltet und mache nur noch die eine Seite, tonigeiling.de, die werde ich auch weiterführen, egal was das Internet um mich drumherum macht. Aber der schöne Name, der ist gut einprägsam, aber rein algorithmusmäßig hat das jetzt nichts groß gebracht. Das waren Versuche und das ganze Internet oder wie man damit umgeht, das ändert sich ja auch alle Nase lang. Also da war ich dann 2 Jahre auf Platz 1, dann hat Google seinen Algorithmus geändert, wumms, bums, Feierabend. Deshalb bin ich auch vorsichtig, mich jetzt auf die neuen digitalen Plattformen, die ja alle auch ganz wichtig sind und wir machen das ja auch alle, die eine mehr, der andere weniger und so. der eine strukturiert und der andere nicht. Und man kann da ja auch ganz tolle Ergebnisse erzielen. Also da liegt ja viel Chance und Hoffnung drin. Es kann einem aber auch von heute auf morgen weggenommen werden. Und als wir angefangen haben, Matthias, hattest du mal eine MySpace-Seite?
Nee, ich hatte nie eine.
Da bist du später eingestiegen. Du wahrscheinlich auch. Also ich kann euch sagen, Anfang der 2000er war MySpace das Ding und du musstest eine MySpace-Seite haben. Ja. Und das ist jetzt vorbei. Ich glaube übrigens, mit Facebook wird es einen ähnlichen Weg nehmen.
Facebook habe ich so ein bisschen, ist so ein Generationending. Also ja. Facebook nutzen eher Leute, die so meines Alters sind.
Ab und 40 plus, würde ja, ich sagen.
Genau. Ja, gut, aber die kaufen ja auch die CDs.
Die kaufen auch noch die CDs. Insofern, solange es mich noch gibt, wird es auch Facebook noch geben, schätze ich mal.
Ja, ich habe auch jetzt in dieser Corona-Zeit, da habe ich auch tatsächlich dann so ein paar Online-Konzerte gemacht und habe festgestellt, dass Facebook noch funktioniert, um mit seinem Publikum irgendwie auch in Kontakt zu bleiben. Aber ich finde das, auch das Backend, ich finde das so gräulich programmiert, da diese, also was hinten das Backend ist, wo man da Werbung schalten kann und wo dann, und dann ein privates und dann ein Band und es ist einfach nicht mehr gut gemacht, finde ich. Deshalb, das ist meine Vorhersage, wird in 10 Jahren Facebook nicht mehr die Bedeutung haben, die es hatte. Bin mal gespannt, was das nächste ist. Ist genauso mit TikTok. Das ist jetzt ganz oben. Das kann sich aber einfach ändern. Und auch Google ist jetzt mit den neuen AIs, die so auf dem Markt sind.
Ich habe das Gefühl, dass die, Gefühl, dass diese Verfallszeiten von diesen Plattformen
immer schneller
werden.
Ja. Also es wird ja alles immer schneller. Auch Musik wird viel schneller gehört.
Kennst du noch, Lucia, kennst du noch StudiVZ
ja,
und sowas?
Ja, kenne ich noch.
Also das waren ja so, also die Vor- das waren so die Vorläufer ja von Facebook und all diesen Social-Media-Dingern.
Ja.
Das war aber gefühlt noch lange Zeit so das Erste, bevor dann Facebook wirklich kam. Und dann kam aber ratzfatz Instagram und TikTok war dann noch schneller hinterher, ja, und ne? Jetzt ist TikTok schon wieder in Frage gestellt.
Das ist das so?
Ist
von
es
dir
so?
Gerade, ja.
Nein, ich sage nur, das, nee, im Moment denke ich mal, dass man an TikTok eigentlich nicht vorbeikommt. Und ich habe auch vor, ich habe jetzt in den nächsten halben Jahr relativ wenig Konzerte, also 23 ist irgendwie, immer mal sehen, jedes Jahr fängt immer so an und dann irgendwie läuft es dann, aber zwischen mir und dem Laufen steht ja auch nichts weiter. Kennt ihr das, wenn ihr selbstständig seid, dann gibt es ja bloß, Matthias, dich und wenn dein Kalender leer ist, musst du dir was einfallen lassen. Ne? Und ich habe jetzt so ein bisschen Zeit, ich will das nächste halbe Jahr auf jeden Fall nutzen, um wieder mal ein bisschen was in diese digitalen Welten zu investieren. Tieren.
Bitte, du willst auf TikTok gehen?
Das kann durchaus passieren.
Krass.
Weil ich bin auch jemand, der Sachen durchaus ausprobiert und mal eine Weile macht. Und aber man muss natürlich das, ich habe ja auch noch ein Leben daneben, sagen wir mal. Also ja, wir haben Familie, wir haben, weil es heute Morgen um 7, da müssen ja die Kinder fertig gemacht werden für die Schule oder Schnitte schmieren oder sowas. Da kann man sich dann reinteilen, aber das ist ja trotzdem viel Arbeit. Also es muss immer zeitlich so sein, dass man es überhaupt machen kann. Und ich finde, es darf halt nicht das Komponieren und das Texten und das Arbeiten am Instrument überstrahlen. Also ich für mich denke, ich muss mehr Klavier gespielt haben am Tag, als dass ich poste oder so.
Ich finde es total
lustig.
Ach so,
das finde ich auch, ja.
Aber Matthias und ich haben uns ja gestern schon getroffen und für mich ist es gerade andersrum. Mir fallen zum Beispiel Videos zu erstellen für Instagram und sowas, das fällt mir leicht. Das mache ich zwischenrein, während mein Sohn zum Beispiel Hausaufgaben macht oder sowas, setze ich mich nebendran und nehme ein Video auf. Und Aufnahmen stressen mich und die stören eher meinen Alltag, weil ich habe dann nur den Vormittag, wenn ich nicht in der Kita arbeite, um Aufnahmen zu machen. Aber da gibt es ja dann die ganze Büroarbeit, diese ganze Kommunikation drumherum noch zu erledigen. Also das stresst mich eher. Und so ein Video, das mache ich dir schnell ratzfatz nebenbei.
Ja, ne, und ich habe halt vor 20 Jahren angefangen, meinen Studiokram so aufzubauen, weil das dann mein Alltag ist und mich dann auch nicht stresst. Und weil ich es mir auch nicht leisten kann, in ein Tonstudio zu gehen und am Tag 500 Euro oder 400 Euro oder 600 Euro oder irgendwas auszugeben, um zu produzieren. Das rentiert sich
Aber das will ich ja auch nicht. Also bei mir ist gerade eher die Tendenz da zu sagen, vielleicht brauche ich gar nicht immer eine Aufnahme von einem Song, sondern mir reicht es erstmal, diesen Impuls auf Instagram zu streuen, zu zeigen, dieses Lied gibt's, das habe ich geschrieben, und es dann auf Konzerten und Fortbildungen vorzutragen und gar nicht immer alle Lieder auch zum Hören zur Verfügung zu stellen und mir damit den Stress rauszunehmen.
Das kann man sicherlich so machen. Das ist aber, du arbeitest ja auch ganz anders als ich. Das ist ja, das sind ja wirklich, das finde ich eben auch so schön in unserem Segment, dass es so, obwohl es so ein kleines Segment ist, wenn man es mal auf den Gesamtumsatz der Kultur im Jahr runterrechnet, denke ich mal, sind wir kein Prozent, die wir mit Kinderkultur beschäftigt sind. Und trotzdem gibt es so viele Facetten und eben auch Wege und Möglichkeiten, sich dort zu verwirklichen und auch was Schönes zu hinterlassen. Und es gibt eben Lieder, wie die Lieder, die du schreibst, Lucia, die eben auch jemand anderes nachsingt und die Kinder tatsächlich nachsingen können. Bei meinen Songs ist schwer. Ich brauche dann immer schon jemanden, der, sagen wir mal, Gitarre irgendwie, dann wollen sie den Milan auf der Gitarre lernen. Wenn ich da die Noten aufschreibe und mir angucke, da falle ich um, weil das saukompliziert aussieht. Das ist ja eine ganz andere Arbeitsweise. Deshalb
ist der nicht auch mit einem anderen Tuning gespielt?
Nee, der ist tatsächlich im Normaltuning gespielt. Wirklich, ja.
Und aber ich glaube, das ist auch der Ansatz. Ich glaube, dass du Social Media in dieser Form nicht brauchst, sondern für dich ist es wichtig, super geniale Aufnahmen zu machen, wunderschöne Lieder zu schreiben, die auf die Bühne zu bringen. Und das wächst von alleine. Ich glaube, du brauchst es nicht, dich regelmäßig auf irgendwelchen Kanälen zu zeigen. Und ich meine, die Beiträge, die du machst, ich muss, immer wenn du irgendwas schreibst, muss ich schmunzeln. Also das, du zauberst immer ein Grinsen in mein Gesicht, weil es so einen Sarkasmus hat.
Das freut mich. Das freut mich sehr.
Also ich möchte dir damit sagen, dass ich vielleicht der Meinung bin, dass du da gar nicht so viel Zeit investieren solltest, sondern dich lieber um die Dinge kümmern solltest, die du gerne tust und die du gerne machst. Aber ich glaube, wir sollten, sind deine Fragen beantwortet?
Nein. Nee, aber wir müssen jetzt mal abbiegen.
Biegen wir mal ab und Matthias, jetzt mach mal. Also.
Wir gehen jetzt mal zu den Lebensliedern. Und da interessiert mich als erstes, weißt du, was genau dieser Begriff Havanaise bezeichnet?
Ist das Spanisch?
Nee, ich vermute ja Französisch. Also
ach so.
Geschrieben Havanaise.
Keine Ahnung.
Hat das was mit Havanna zu tun? Ist das irgendwie...
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die besagte Platte mit Igor Oistrach in meiner Jugend bestimmt, also bis heute, also ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe. Also ich habe Musik immer ganz intensiv gehört und ich habe vor etwa 10 Jahren aufgehört.
Musik zu hören?
Ja. Bis auf was ich live höre und dann so ein paar Sachen, die ich manchmal noch so höre. Aber wirklich, es hat sich geändert. Früher habe ich wirklich, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie ein betrunkener Musik gehört, von früh bis spät. Und diese Platten, ich weiß nicht, ob ich die millionenmal gehört habe, aber die habe ich unfassbar oft gehört.
Wie kamst du daran? Woher kam die?
Ich hatte einen Schallplattenspieler in meiner Jugend und ich hatte die Platte. Wie ich zu der Platte gekommen bin, weiß ich nicht. Wenn du mich heute Abend besuchst, dann zeige ich sie dir. Die läuft nämlich noch.
Ach so.
Die steht da auch noch und das funktioniert noch. Die ist von 1973 tatsächlich. Und Igor Oistrach war immer ein großes Vorbild für mich. Einfach als Geiger. Nicht zu erreichen, was er geigerisch macht. Das ist unvorstellbar. Igor und auch sein Vater David Oistrach. Das ist natürlich abartig, was die gegeigt haben, sag ich mal.
Ja, das merkt man schon auch an den Stücken. Also es geht einmal um die Havanaise oder Havanaise von Camille Saint-Saëns. Und dann ist auf der Platte wohl noch das Poem für Violine und Orchester von Ernest Chausson.
Bitte nicht Französisch, ich mache mich nur lächerlich. Chanson, sage ich da.
Und beides sind so richtig virtuose 19. Jahrhundertstücke für Violine, wo du wirklich denkst, wie kann man sowas spielen?
Richtig. Und das ist eine Frage, die ich mich schon mit 9 Jahren beschäftigt hatte. Und ich hatte immer das, also weil ich habe ja auch selber jetzt Kinder oder man sieht das ja auch überall drumherum. Ich hatte immer diesen absoluten Antrieb. Ich wollte immer Geiger sein oder Afrika-Helfer oder Schauspieler. Das war so, meine Berufswünsche als 10-Jähriger, ne?
Wurden die aus deinem Elternhaus irgendwie gespeist?
Nö, gar nicht. Also
Waren deine Eltern künstlerisch?
Ja, mein Papa ist Gitarrist, ne? Und meine Eltern sind beide, sagen wir, eher im akademischen Bereich beheimatet. Also meine Mama war dann Professorin hier in Halle und mein Vater hat Gitarre gespielt und so als kleines Kind habe ich ihn auch auf der Bühne gesehen oder war er Bassist. Das waren halt so diese Beatbands, die dann so die Tanzmusik gespielt haben in den 60er, 70ern, denke ich mal, so ungefähr. Aber für mich mit der Geige, das, ich war halt dann so, ich habe immer so schön gesungen als Kind und dann, Toni, was willst du lernen? Ja, Schlagzeug, ne? Wie jeder Junge, so. Ja, gehen wir mal zur Musikschule und dann war das in der DDR so, die haben sich meine Hände angeguckt, haben gesagt, nee, für Klavier sind die Finger zu kurz, Geige. Und dann bin ich zur Frau, na, Annette Wolf, die unterrichtet, glaube ich, immer noch gekommen und seit dem ersten Geigenton war ich hin und weg und habe nicht mehr aufgehört zu geigen.
Ach, das ist doch aber faszinierend, weil normalerweise sagt man doch, bei der Geige muss man sich, erstmal durchquälen, durch lange Jahre des nicht schönen Klingens und Schrägen und das Kratzen und Quietschen.
Also meine Eltern haben das, glaube ich, ganz schlimm gefunden, weil ich nicht mehr aufgehört habe. Ja. Ja, das Spiel war immer, oh Toni, kannst du bitte aufhören? Oh nee, noch eine halbe Stunde und nicht noch eine halbe Stunde WLAN, sondern noch eine halbe Stunde Geigen. Und das war so meine gesamte Jugend eigentlich. Und ich habe erst jetzt festgestellt, dass es eben eigentlich gar nicht normal ist. Das ist eigentlich das total komisch ist, wenn man sich als Kind hinsetzt. Und die Strukturen in der DDR waren eben auch so, dass man tatsächlich, wenn man gut geigen konnte, einem das auch gezeigt wurde. Also es hing jetzt nicht an dem, ob sich deine Eltern leisten konnten, dass du jetzt da hingehst. Hier die Spezialschule in Halle, wo ich dann war, in der 8. Klasse, da bin ich rausgeflogen. Dann irgendwann mal, aber ich war
aus der 8. Klasse bist du rausgeflogen?
Ja, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber ich bin damals... Ich hatte im Hauptfach, das war Geige, eine 4 und überall sonst hatte ich eine 1. Und der Grund meiner Meinung nach ist der, dass ich zu meinem damaligen, mittlerweile verstorbenen Klassenlehrer, der überzeugter Kommunist war, gesagt habe, aber Herr, ich sage seinen Namen mal nicht, dass man die Menschen auf dem Platz des himmlischen Friedens einfach über den Haufen schießt, weil sie ihre Meinung sagen, finde ich nicht in Ordnung. Und dann brach die Hölle über mich herein, also mit zum Direktor, zur Schulleitung. Dann haben sie meinen Spind durchsucht, haben diverse Chemikalien gefunden und behauptet, ich wollte die Schule in die Luft sprengen, was nicht stimmte. Wir haben damals einfach in der Kindheit Sprengstoff gemacht.
Ja.
Das ist so das andere Thema, ne? Musik versus Chemie, das waren so die beiden Sachen. Da haben Matthias und ich auch viele Gesprächsthemen. Er hat auch so ein tolles T-Shirt mit dem Periodensystem und alles, und das finde ich so toll. Das war mein anderes Steckenpferd. Und dann bin ich da auf jeden Fall, habe ich eine 4 im Hauptfach gekriegt, was mich tief getroffen hat damals und bin richtig rausgeflogen.
Also das war so eine Schule mit Schwerpunkt Musik, oder?
Genau, Spezialschule für Musik, die gibt es, im Prinzip ist das heute die Latina, die war da gab es 4 Stück davon im Osten und die waren immer den Hochschulen für Musik vorgeschaltet und man hat da kein Abitur gemacht, man hat da glaube ich nur 10. oder 11. Klasse gemacht und ist dann praktisch ins Orchester gegangen. So, das war so der Weg. Im Nachhinein betrachtet, aus meiner Klasse sind 2 Musiker geworden und einer davon bin ich. Also alle anderen machen jetzt irgendwas anderes.
Es war dann auch ganz kurz vor der Wende, dass du rausgeflogen bist.
Ja, das war schon so die Zeit, dann ist der Kompositionslehrer verschwunden. Dann bin ich, 89 war ich dann auf so einer Dorfschule nochmal ein Jahr. Und da war ich dann zwangsweise Agitator und musste mich dann immer da hinstellen und dann erzählen aus dem neuen Deutschland, wie jetzt die Bösen nach Ungarn unser Land im Stich lassen. Und dann war es vorbei. Es ging also ruckzuck. Aber dass ich da rausgeflogen bin, das war eigentlich für mich als Kind richtig, richtig übel und mit vielen Tränen behaftet. Aber manchmal kann man im Leben das Unglück ja zum Guten drehen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, danke.
Lass uns mal kurz reinhören in die Avanaise.
Thank you.
Kommen wir zum nächsten Instrument. Du hast dann irgendwann Gitarre gelernt. Und dabei war dein erstes Lied Red is the Rose.
Das hatte ich gedacht, als ich dir geschrieben habe, aber in Wirklichkeit ist es Come Over the Hill, My Bunny Irish Lass. Ist die gleiche Melodie. Come over the hill, my bunny Irish Lass. Come over the hill, you my darling. So ein Lied ist das, so ein altes irisches Lied und Das war das erste. Hatte schon erstaunlich viele Akkorde, aber ich habe das dann einfach, ich konnte ja Geige spielen und ich glaube, wenn man Geige spielen kann, ist das Gitarre spielen danach für die Hände erstmal relativ.
Das habe ich auch immer wieder gehört. Also
leicht.
Ich hatte damals auch ein, also damals, als ich in dem Alter war, auch ein Freund, mit dem ich so ein Duo gemacht habe. Ich habe immer Gitarre gespielt und er hat Geige gespielt und er konnte auch Gitarre spielen, hat er aber auch erst als zweites gelernt und er hat auch schon die Grifftechnik war eben viel exakter als bei mir.
Ja, weil du hast dann einfach die Kraft in den Händen. Deshalb sage ich, es ist immer gut, lernt ruhig ein Streichinstrument, weil das bildet die Intonation, das bildet den Klang, das Stehvermögen.
Mein Sohn will Geige lernen.
Ja, lass es gut. Geige ist super, ein tolles, das ist wirklich aber wunderbar. Aber
hast du dir selber beigebracht, das Lied zu begleiten oder hat dir das jemand gezeigt?
Also, ich erinnere mich nicht so richtig. Ich würde mal schätzen, mein Papa hat mir so 3-4 Sachen gezeigt auf der Gitarre. Ja, so. Aber das Lied habe ich dann, ich war dann in der Nazschüler, ich war dann in der 9. Klasse auf der Spezialschule für Naturwissenschaften. Und da habe ich immer mit dem Andreas Niemand, der hieß tatsächlich, der heißt immer noch so. Wer fehlt? Niemand. Wunderbar. Und mit dem habe ich dann immer abends.
So, der heißt Andreas Niemand.
Ja, ja, genau.
Wir haben ja noch den Andreas Niemand.
Genau, nein.
Er heißt den Schlagzeuger von Pille Mele, den wir hier herzlich grüßen.
Hallöchen. Nee, er heißt wirklich Niemand und er wohnt aber auch in Köln. Also die könnten sich dann da mal treffen, wenn sie wollen. Aber was soll ich sagen, mit dem habe ich immer nachts im Raucherraum gesessen. Wir hatten da so einen Raucherraum im Internat, ne?
Ach, das tatsächlich, das hatten wir auch noch im Gymnasium, hatten wir auch einen Raucherraum für Schüler. Für Schüler, das muss man sich mal vorstellen heutzutage.
Ja, ja, das war. Und da habe ich dann immer Gitarre gespielt und das Lieblingslied seiner Mama, das war von den Stones, It is the Evening of the Day, das war das zweite, was ich gelernt habe. Und dann habe ich so richtig so, das ging am Anfang relativ einfach mit dem, es lief aber nur immer so nebenbei und dass ich dann selbst ich habe mit 18 und mit 17 da vielleicht mal die Gitarre genommen und als ich dann damit aufgetreten bin, da war ich dann aber schon 25, 26, also habe ich dann auch schon eine Weile, das kam dann erst durchs Liederschreiben.
Da kam dann auch schon Tony Small ins Spiel?
Ganz großes Spiel, Tony Small ist ein irischer Liedermacher, den ich dann hier auf dem Festival getroffen habe, das war, es gab dann so Irish Folk Festivals 1992, 93, 94 in Halle. Und im ersten Jahr durfte ich die Karten verkaufen. Und im zweiten Jahr durfte ich wieder Karten verkaufen und am Merchandise die Kassetten verkaufen. Damals gab es noch Kassetten. Und im dritten Jahr sollte ich dann mal mitfahren und einen Ton machen. Hatte keine Ahnung, Mischpult, Kabel, also wirklich, hatte wirklich keine Ahnung. Ich tue das mal weg hier. Und dann ist der Poson, der Saxophonspieler krank gewesen und der Toni hatte mit mir abends mal so bei der Session gesessen, hat dann im Konzert gesagt, Toni, kannst du mal hinten von deinem Mischpult aus, stell dir mal ein Mikrofon hin, spielst du mal bei dem einen Lied, da brauche ich ein Geigensolo. Und nach dem Konzert hat er gesagt, hat er die ganze Band im Prinzip nach Hause geschickt und hat dann mit mir die Sachen hier zu Ende gespielt und hat gesagt, Toni, wenn du mal nach Irland kommst, dann hast du sofort Arbeit, kannst du mit mir jeden Tag auftreten. Ob er das so wirklich gemeint hat, das weiß ich nicht.
Aber du hast es gemacht.
Ich stand dann auf einmal vor ihm und dann habe ich mit ihm jeden Tag gearbeitet und wir waren dann The Two Tonys.
The Two Tonys.
Ja, und bei den
Lange vor der Tony-Box.
Lange vor der Tony-Box. Und ich, bei den Lebensliedern hätte ich dann auch dir 10 Lieder vom Tony Small aufspielen können, schreiben können, aber die hättest du nicht mehr gefunden. Die hättest du, das war halt die Zeit vor Kameraaufnahmen, also das gibt's alles nicht mehr. Das existiert nur noch in meiner Erinnerung.
Hören wir einfach mal stellvertretend für all diese Dinge in Red is the Rose rein.
Come over the hills, my bunny Irish lass. Come over the hills to your darling. You choose the road, love, and I'll make the vow. And I'll be your true love forever.
Dann kommen wir auch in das Jahr 1997, als der Schwerpunkt sich von Irland nach Island verlagert.
Nee. Island?
Hm, du hast Björk, Unravel aufgeschrieben.
Why you are away, my heart comes undone. Ja, wie gesagt, als du gerade deine als ich mir Lebenslieder für euch, für euren Podcast überlegt habt, wusste ich jetzt nicht Lieder, die für mich wichtig waren oder Lieder, die ich mag. Und dieses Lied Unravel von Björk ist tatsächlich ein Lied, was ich jetzt noch mag. Und wenn ich mal so richtig heulen will, spiele ich es auf dem Klavier. Weil das ist halt so, es ist so genial, einfach gemacht. Im Bass hast du praktisch bloß da vier Töne. Björk finde ich auf jeden Fall
und
toll.
Und dann singst du das auch selber, wenn du das. Und das ist ja so eine spezielle Gesangstechnik, habe ich jetzt auch nochmal gelernt. Also es gibt ja wohl so eine isländische Chortradition, die so eine Mischung aus Gesang und Sprechen und Sprechgesang hat. Und sie versucht diese Gesangstechnik da so ein bisschen weiterzuentwickeln. Machst du das dann auch?
Nein, also wenn ich das singe, dann singe ich das nachts zu Hause an meinem schönen Klavier von 1964, weißt du, für meinen Sohn oder so, weil das ist, das singe ich eher so für mich und da singe ich das so, wie ich das.
Hä, du kannst nachts Klavier spielen?
Klar.
Beschwert sich da keiner?
Wer?
Also ich dürfte zu Hause nicht Klavier spielen, wenn alle
Berg,
Kinder schlafen
der
und
Berg.
So.
Naja, was heißt nachts? Es wird jetzt schon um 5 dunkel.
Ich meine, wenn die Kinder schlafen, dann darf ich nicht mehr ins Klavier.
Ja, Gott, meine Kinder schlafen erst um 10 und ich habe ja das Studio, ich kann ja hier Klavier spielen, wenn ich will. Habe ich extra weggestellt, weil ihr
ach
da
so.
Seid. Ja, dass ein bisschen Platz ist. Ja, ich kann abends schon auch Klavier spielen. Unser Haus ist so von 1708, das hat so 60 Zentimeter dicke Natursteinmauern. Das ist tatsächlich relativ soundproof von der einen Ecke zur anderen.
Mir ging es nur um die Kinder.
Ja,
nicht um die Nachbarn oder so, die spielen.
Nee, die Nachbarn. Also was schwierig ist zu Hause, ist die E-Gitarre. Deshalb steht die auch hier.
Und die eine Frage habe ich noch dazu.
Mach.
Unravel, dieses Wort.
Unravel.
Was heißt das eigentlich? Unravel.
Abwickeln.
Ja, abwickeln.
While you are away, my heart comes undone. Also wenn du weg bist, dann macht sich mein, dann undone. Egal. Slowly unravels. Es wickelt sich langsam ab.
Ja, okay.
In a ball of yarn. In einem Ball von Garn. Sie hat auch so ein abgefahrenes Video. Das ist irgendwie aus den 90ern. Das musst du dir mal anschauen. Das ist wirklich erstaunlich.
Zu dem Lied.
Ja, also ich mag bei Björk besonders ihre abgefahrene Stimme. Und ja, das stimmt. Ich hatte ja auch dann mehr mit Skandinavien zu tun. Mit der Mandy Sänger, die mittlerweile dort wohnt und eine Band produziert. Und habe dann auch viel mit so samischen Leuten selbst gearbeitet und bin da hochgefahren nach Jokkmokk, immer im Winter, jetzt so um die Zeit. Jetzt ist der, am 1. Februarwochenende haben die ihren Wintermarkt in Jokkmokk.
Jokkmokk.
Überhalb des nördlichen Polarkreises. Und da hatte ich auch relativ viel zu tun und habe 2 CDs mitproduziert und dann kommt die eine Sängerin, das sind 3 Sängerinnen der Band, die kommt dann 2 Stunden zu spät zur Probe, weil sie noch bei ihren Rentieren war und dann kommt sie mit ihrem Schneemobil halt 150 Kilometer angefahren. Ja, und wenn die da ihren Kühlschrank aufmachen, das wird euch jetzt nicht gefallen, dann ist die Frage, Toni, was willst du essen? Rentier, Elch, bla bla bla, Lachs, Saibling, dann geht das so, oder Heidelbeereierkuchen oder was das hier unten, Bär. So sind die.
Doch Heidelbeerkuchen.
Du würdest den Heidelbeereier. Aber ich sag dir, wenn du da oben bist bei minus 40 Grad, das ist wirklich es ist wirklich ein abgefahrenes.
Samisch, das ist dann Finnland oder?
Samisch, ja, das ist Samisch, das sind praktisch die Samen, das sind praktisch die Lappen, aber Lappe ist ja ein Schimpfwort, genau wie Eskimo.
Ja.
Das sind die Samen, die leben in Nordschweden, Russland, Finnland, da in der ganzen Ecke.
Mhm.
Und meine Bekannte, für die ich auch dann immer gearbeitet habe, das ist eine Deutsche, Mandy Sänger, die kommt tatsächlich aus Halle, die spricht mittlerweile Samisch, unterrichtet Samisch, schreibt samische Lieder, hat das ganze Projekt da hochgezogen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mit diesen skandinavischen Musik eine Menge Berührungspunkte gehabt und Björk war vielleicht irgendwo so der Anfang, weil ihre Stimme ist, es ist einfach Wahnsinn. Also das ist so, deshalb steht die da drauf.
Dann hören wir da auch mal rein.
Gerne.
Sand.
So, jetzt kommt ein Hasslied von mir. Und zwar, ich war auch durchaus so als Teenager ziemlicher Queen-Fan und fand immer gut und fand vor allen Dingen so bestimmte Art der Gitarren-Riffs, die die so hatten.
Oh, das fand ich irgendwie cool. Hast du dir mal angeguckt, was der für Verstärker hat? Hatte da irgendwie 30 Vox-Verstärker übereinander gestapelt. Da.
Und dann kam so ein Schlagzeugerlied.
Ja.
Und das habe ich gehasst, weil das war so für mich so der Inbegriff des Sterbens der Musik in den 80er Jahren. Und ja, das war Radio Gaga.
Ja.
Wieso ist das denn bei dir ein Lebenslied geworden?
Ja, wie gesagt, ich habe ja eigentlich keine Lebenslieder. Ich habe vielleicht Lebenskünstler. Und das sind aber auf jeden Fall mehr als 5. Also eigentlich ist das mit den Lebensliedern für mich nicht machbar. Und bei Freddie Mercury hätte ich jedes Lied aufschreiben können. Und es ist auch wieder eigentlich die Stimme, was mich an der Band am meisten, und natürlich die vertrackten Arrangements, aber das ist es gar nicht. Es war für mich eigentlich immer, wie er gesungen hat. Es hätte auch irgendein anderes Lied sein können. Ich habe überlegt, welches, und dann...
Dies ist ja von Roger Taylor, dem Schlagzeuger.
Das ist ja schön. Dann hat er das, so genau weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, dass mein Papa mal irgendwann in den 80ern, da hatte er dann so einen Kassettenrekorder und der hatte LED-Lichter. Und dann haben wir das nachts angemacht und haben uns angeguckt, wie die LED-Lichter blinken in verschiedenen Farben.
Ah ja, okay.
Und so, genau. Ich habe nämlich auch die Musik von meinen Eltern gehört. Ich hatte das nicht so wie heute. Ja, so meine Söhne, die um Gottes Willen sich wo ganz anders hin bewegen und immer diese Hip-Hop-Musik hören, um mich zu ärgern.
Ja.
Verstehst du? Nur mich zu. Aber das ist in Ordnung. Ich hatte das nicht. Ich habe tatsächlich auch das gehört, was meine Eltern gehört haben, und eben zwischendurch immer die Geigenplatte. Nicht das, was meine Mama so gehört hat. Das war nicht so meins.
In welche Richtung ging das, was deine Mama gehört hat?
Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich weiß, dass immer. Ich glaube, dass sie mehr so. Ich weiß gar nicht, ob sie so richtig so Musik so gehört hat wie ich oder ob das so wichtig für sie ist. Sie hat mir beim Geigen zugehört, aber ich habe jetzt meine Mama nie erlebt, dass sie sich irgendwie eine Musik angemacht hat und die Augen zugemacht hat. Und wenn sie Lieder gesungen hat, dann waren das meistens so Schlagerlieder von der Oma oder so.
Ja, hören wir jetzt stellvertretend für das Schaffen von Queen und Freddie Mercury, Radio Gaga.
Du kannst ja weghören.
Die 80er sind zurück. Aber als nächstes hast du ja, das hast du mir ja schon verraten, ein Lied, ein Lebenslied aufgeschrieben, was du selber hast. Und zwar, oder ob du es hast, weiß ich nicht. Aber
also hassen ist zu viel gesagt.
Wo du gesagt hast, das ist eigentlich ein schreckliches Lied. Und zwar das Lied der Weltjugend.
Ja.
Jugend aller Nationen.
Ja.
Warum hast du es aufgeschrieben, wenn du es nicht magst?
Na gut, ich habe ja... Lebenslieder, wie interpretiert man das? Lieder, die man mag, Lieder, die man, das ist es bei mir, sind es die Lebenslieder nicht, sondern ich habe jetzt auch nicht die Lieder, die für mich in meinen eigenen künstlerischen Schaffen wichtig sind, weil sie mich ernähren, die habe ich da auch nicht reingeschrieben. Ich habe dann halt überlegt, es ist so eine Mischung, das ist halt so ein Titel, wo mir eingefallen ist, ich habe zwar immer auch so Auftritte als Geiger schon im Musikschulrahmen gehabt, aber irgendwann da, ich glaube, da war Brezhnev gestorben oder irgendein anderer Scheiß, ich weiß es nicht mehr, musste ich mich vor die Schule stellen und musste Keyboard spielen, was ich überhaupt nicht konnte. Und da musste ich dieses Weltjugendlied spielen, was sich bis heute in meinen Kopf gebrannt hat. Also das Schlimme ist, dass ich diese ganzen Lieder eben alle auch noch kann.
Ja. Das ist so ein klassisches, also wer es nicht kennt, ein klassisches FDJ-Lied irgendwie.
Ja, die vorgetragene Botschaft ist Frieden mit allen Völkern und so, aber es ist wirklich, also auch von den Liedern, die in der DDR so propagandistisch verwendet wurden, ist es musikalisch eins von den, ich finde es wirklich hässlich, ja. Also da Hans Eisler und so, die haben wirklich schöne Melodien geschrieben und es gab tolle Lieder, die wir ja alle dann 1989 in die Tonne gekloppt haben. ist ja immer auch so mein Argument, wenn wir jetzt untereinander diskutieren mit, was weiß ich, drei Chinesen mit dem Kontrabass oder lustig ist das Zigeunerleben, geht das nicht, und dann gibt es da verschiedene Positionen. Das weiß jetzt vielleicht die Zuhörerin nicht, die keine Kinderlieder schreibt, aber wir diskutieren das recht heftig, ne?
Mhm.
Ja, miteinander. Und mein Argument ist immer, macht euch nicht heiß, es tut nicht weh. Man kann auch mal so Sachen rausstreichen. Und das war ja mit der kompletten Musik meiner Jugend, bis eben das, was ich mir selbst gesucht habe, aber das, was die Schule mir reingegeben hat. Und beispielhaft dafür ist eben Jugend aller Nationen uns vereint. Auch immer so ein Marsch, gleicher Sinn, gleicher Mut, wo auch immer nur wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht. Ist natürlich richtig. In den düsteren Jahren haben wir es erfahren, arm war das Leben, wir aber geben Hoffnung der müden Welt. Aber es ist halt so extrem aufgesetzt und aufgedrückt und ja. Und ich weiß noch, wie ich in dieser Turnhalle stand mit diesem schrecklichen Keyboard und dann dieses Lied gesungen habe und dann die FDJler, Jugend. Keiner kannte Text außer mir und naja, deshalb steht das damit drauf.
Und deswegen hören wir jetzt auch mal das da kurz rein.
Aber bitte ganz kurz.
Alle Songs werden gleich lang angespielt.
Ja, und damit kommen wir zu Lucias Beutel.
Yes.
Toni, du wirst jetzt aus Lucias Beutel vier Begriffe ziehen.
Warte wichtig mal, ist, vier recycelte Begriffe ziehen.
Wichtig ist, dass du unterschiedliche Farben wählst. Mhm. Und aus diesen vier Begriffen wirst du dann spontan.
Du darfst gucken.
Und in Echtzeit. Du musst unterschiedliche Farben nehmen. Blau. Wirst du spontan und in Echtzeit hier ein Lied entstehen lassen, vor unser aller Ohren. Und der vierte Zettel ist gezogen. Was sind deine Begriffe?
Ja, schön. Wolke.
Wolke.
Jetzt habe ich schon fertig das Lied. Flugzeug. Naja,
das ist das?
Für mich. Katze oder Kotze? Ich glaube Katze. Zitrone.
Wolke, Flugzeug, Katze und Zitrone. Diese vier Worte wird Toni jetzt verwenden, um einen neuen Song zu schreiben. Na gut. Nimmt die Gitarre, wie man hört.
Meine Katze heißt Zitrone. Und weißt du, wo ich wohne? Auf einer kleinen Wolke, die ich verfolge. Da kommt ein großes Flugzeug. Die Katze kann nicht fliegen. Zitrone heißt sie. Drum muss sie auf dem Boden liegen.
Du hast es geschafft. Kurz und knackig.
Ich dachte auch, mal, auch wieder was zum Thema Tod.
Wollte ich auch gerade sagen. Es ist eigentlich auch ein bisschen bitter, dass wir hier sitzen und lachen.
Ich bin ja nicht so ein Katzenmensch, muss ich ehrlich sagen. Es passt also gut.
Komisch, man hat es nicht gemerkt.
Hunde habe ich gerne. Haben wir auch immer.
Super, dann kommen wir jetzt zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Yeah.
Wer unseren Podcast regelmäßig hört, wo ist mein Fragebogen?
Ich habe ja, wie gesagt, den Podcast noch nie gehört, aber ich habe euch versprochen, ich werde den ganzen Podcast von vorne bis hinten alle Folgen hören.
Und bis wann?
Wir sind mit dir jetzt bei Folge 63.
Oh Gott. Echt, ja? Das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn.
Okay.
Ja, dann bis nächste Woche reicht das.
Ja, kannst du ja auch mehr Zeit lassen.
Ja.
Lucia, was hältst du davon, wenn ich mal anfange?
Überraschung, du darfst anfangen.
Toni, welches war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Ne, du hast ein Jahreszeitenlied.
Ja, das ist... Ach so, ne, sagst du?
Ne.
Erstaunlich, meinst ja. du? Warst du damit dann auch beim Wettbewerb bei Geraldino? Mit dem Song?
Das weiß ich nicht mehr. Aber das war kein Jahreszeitenlied, sondern das war tatsächlich ein Kompositionsauftrag von der Professorin Anne-Dore Brengel, die in den 90er Jahren die Pädagogik der Vielfalt erfunden hat. Eine Zusammenführung aus der, damals hieß das Behindertenpädagogik, Integrationspädagogik und Frauenpädagogik, nannte man das. Ja? Und die hat das praktisch in diese Pädagogik der Vielfalt überführt und hat gesagt, Toni, komm mal mit mir in die Schweiz zu einem Workshop und schreib mal ein Lied über die Heterogenität der Lebenswelten. Und so ist das Frühling, Sommer, Herbst und Winter geworden. Und dieses Lied hat dann tatsächlich nochmal eine riesige Wendung genommen, weil ich das mal an dem Grab eines vierjährigen Kindes spielen musste, durfte, wollte, der verbrannt ist. Und seitdem ist das für mich ein ganz anderer Titel. Es ist für mich ein Titel über den Kreislauf des Lebens.
Wurdest du da gefragt,
da wurde ich
gebeten,
gefragt, ja.
dieses Lied zu spielen?
Ja, das war auch ein Kind, was durchaus mit meiner Musik zu tun hatte.
Witzig, haben wir gerade heute Morgen drüber gesprochen.
Wir haben ja immer so leichte Themen beim Frühstück.
Also ja, das war jetzt tatsächlich weder witzig noch leicht, sondern das war schon,
das war
schon richtig
gemeint.
Übel. Ja, weil es ist so ein kleiner Sarg und das war wirklich, also das war einer der heftigsten musikalischen Momente, die ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe. Da 200 Trauergäste oder 300 hinter mir und dann steht man da. Und das kann man dann, das hängt dann an so einem Lied, das kann man auch nicht mehr vergessen.
Kennst du die kleine Frühlingsfee? Vor ihr schmilzt selbst der letzte Schnee. Ihr Haus ist in einem alten Baum, ihr Bett ein weicher Blütentraum. Der Faun springt euch die Sommernacht, wenn die Nachtigall erwacht, tanzt er über alle Wiesen, wo dann bunte Blumen sprießen. Tanzt er über alle Wiesen, ja, wo dann bunte Blumen sprießen.
Erzähle ich jetzt nicht jedem im Konzert, sage ich jetzt nicht, so Kinder, das nächste Lied, nee. Singe ich aber tatsächlich immer noch Frühling, Sommer, Herbst und Winter manchmal.
Zur Gitarre? Oder zur
Gitarre, ja, das mit Gitarre. Obwohl ich ja ganz oft gar nicht mehr weiß, wo die Lieder herkommen. Meistens spiele ich sie mit der Gitarre, aber dann finde ich auf einmal vom Bücherwurm Hildebrand, finde ich hier im Studio irgendwo ein Klavierarrangement. Das heißt, ich habe das Lied mal am Klavier geschrieben, das habe ich nur vergessen. Das morpht manchmal von einem Instrument zum anderen und dann gibt es eine Bühnenvariante und dann vergesse ich den Ursprung gewissermaßen.
Es gibt ja auch eine vergessene Tradition der Begräbnisvioline.
Ja, da muss ich gleich an Gerd denken, ne? An den Grabsänger.
Ja.
Gibt es wirklich Begräbnisviolinen?
Ja, es gibt ein Buch, vielleicht für dich interessant, von Rohan Kravicek oder so ähnlich heißt der. Eine unvollständige Geschichte der Begräbnisvioline. Und das ist immer so, dieses Buch ist so witzig und interessant, weil es so, du weißt die ganze Zeit nicht, wenn du es liest, ist das alles ausgedacht oder ist das tatsächlich so ein bisschen so ein historischer Abriss, der nicht so... Also es geht alles mit Noten und mit Songs und du kannst dir diese Begräbnisviolinen-Songs auch anhören. Und es war so, gab so im 19. Jahrhundert wurde das irgendwie gecancelt durch den Papst und so durfte nicht mehr sein und kam dann nochmal wieder hoch. Und aber seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ist es dann am Absterben und heute gibt es kaum noch Begräbnisviolinisten.
Also ich habe das schon tatsächlich auch gemacht, bestimmt schon 10 Mal, würde ich jetzt mal so schätzen. Begräbnisvioline. Interessant, dass es das früher öfters gab. Ich habe aber auf 100 Hochzeiten gespielt, also dieser freudige Teil, obwohl, da gibt es schon gewisse Parallelen.
Ich will ja nicht
wir müssen weiter.
Also sonst wird es unsere längste Folge. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober?
Interessante Gespräche und ich freue mich dann auch mal wieder viele Kollegen zu treffen und vielleicht kann man auch ein bisschen was lernen. Ja, vielleicht gibt es interessante Workshops und wir sind ja in einem Netzwerk organisiert und ich freue mich auf alle, die nicht im Netzwerk sind, dass man eben auch mal ein bisschen über unseren Tellerrand, obwohl unser Teller ja schon recht weit reicht, aber dass man nochmal zum Service und zur Zuckerdose rüber gucken kann gewissermaßen und zum Rotweinglas. Ja, Hafermilch auch. Und ich fand den letzten Kinderliederkongress da war ich ja auch. Da warst du. Da war ich und das fand ich toll und da freue ich mich so auch auf den nächsten.
Wir sagen nochmal aus gegebenem Anlass an dieser Stelle,
ja, wann ist der eigentlich?
Dass der Kongress vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 in Hamburg in der Jugendmusikschule stattfindet.
Weißt du, warum ich mich verhaspelt habe? Weil ich davor die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war 2023 noch so lange hin.
Und jetzt haben wir es schon.
Und jetzt haben wir es schon. Also es dauert gar nicht mehr so lange.
Das ist auch ein guter Termin, 27. bis 29. Oktober, weil am 30., 31. haben wir ja alle wieder Halloween-Desaster.
Ja.
Das heißt, dann kann man praktisch deine Arbeit zu Halloween machen, Kinder erschrecken.
Machst es gerne.
Dieses Jahr, das erste Mal, habe ich mit E-Gitarre ausgepackt mit meinem Sohn. Boah, war sehr schön. Nee, ich finde Halloween eigentlich total albern und bescheuert und total dämlich, aber ich mache trotzdem gerne mit.
Du bekommst 100.000 Euro.
Ja.
Was würdest du damit machen?
Oh Gott, 100.000? Was, jetzt sofort? Nein, ich bin so glücklich. Gut, nächste Frage.
Okay.
Wenn ich es habe, kann ich es dir bestimmt sofort sagen. Aber ich hab alles an Instrumenten und an Kompressoren und Mikrofonen brauche ich. Also ich wüsste jetzt hier wirklich gar nicht, was ich noch so brauche. Und die Baustelle ist auch vorbei. Ja.
Ach ja, wenn du noch länger drüber nachdenkst, fällt dir bestimmt was ein.
Mir fallen bestimmt Sachen ein.
Also deswegen nächste
Gummibärchen
Frage.
Kaufen. Gut, weiter geht's.
Das wären aber viele.
Ja.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Das wüsste ich gerne selber. Das müsste ich euch fragen. Ich arbeite auch keine Themen ab in Liedern. Das tut, also ich ist nicht Thema, Lied, nee, also habe ich keins. Weiß ich nicht.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ein Haufen gute Freunde und Freundinnen. So. Nee, mal ganz ernsthaft. Also ich finde es absolut hochinteressant. Als ich angefangen habe, dachte ich immer, oh Gott, es gibt, was weiß ich, drei Kinderliedermacher in Deutschland, von denen ich einen richtig toll finde oder zwei. Und alles andere ist nur Schrott und Grütze und keiner weiß, wie rum man die Gitarre richtig hält. Und das habe ich mich ja völlig von entfernt von dem Gedanken und bin mittlerweile an dem Punkt, dass es wirklich so ein weites, diverses, unterschiedliches Arten daran zu gehen. Und man kann von allen Leuten, denke ich, was lernen. Und das versuche ich auch so viel wie möglich zu machen.
Weißt du, wann du ungefähr ins Netzwerk gekommen bist oder in den Zusammenschluss?
Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang, wo ihr nur 10 oder 15 wart, mich schon mal beworben habe. Und da kannte ich auch schon Suli und so und da kannte ich auch schon einen Gerd. Und dann habe ich 10 Jahre, dann liegt das so auf meinem Schreibtisch neben den anderen To-Do-Sachen. Und dann habe ich 10 Jahre später und da waren es auf einmal schon 40. Ich weiß es nicht mehr genau. Also das, ja, denke mal, das hat 2013, 2012 habe ich das erste Mal geschrieben. Und beigetreten bin ich dann 16, das muss vor meiner Tumor-OP gewesen sein. 15, 16, 14, sowas in der Art muss das gewesen sein. Weißt du es, Matthias?
Nee, ich weiß es nicht. Das gibt ja auch da sozusagen keine historischen
Liste.
Aufzeichnungen, weil es war ja da noch kein richtiger Verein, sondern es war mehr so ein Kegelclub.
Ich weiß es nicht. Also es kann schon sein, ne? Vor 6 Jahren, schätze ich mal.
Dann bist du ja noch voll jung eigentlich im Netzwerk.
Ja.
Und schon im Vorstand.
Das bin ich ja nicht. Ja. Das bin ich ja nur, weil kein anderer. Nein, aber es hat tatsächlich keiner. Keiner hatte Lust auf die Buchhaltung.
Das komisch, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich kann es mittlerweile gut nachvollziehen. Also wenn jemand das gerne machen möchte, dann sag Bescheid. Ich übergebe es gerne weiter. Wenn nicht, mache ich es auch noch ein bisschen.
Das finde ich gut.
Ja.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Im Kinderliederbereich meinst du jetzt?
Allgemein.
Allgemein.
Ja.
Schön.
Ja, ich bin Punker, glaube ich. Poetischer Punker. Das ist doch gut.
Das ist eine schöne Genrebezeichnung.
Ja. Die hatten wir, glaube ich, noch nie.
Die hatten wir noch nicht und die ist sehr schön.
Aber ihr kennt das doch. Man muss sich immer in irgendeinen Genre einordnen. Aber eigentlich ist das von außen.
Mhm.
Der Künstler oder die Künstlerin innen ordnet sich doch keinem Genre zu. Das ist doch bloß der Zwang der PR, sage ich mal.
Also diese Frage ist auch nicht so ganz ernst gemeint.
Nee, genau. Ja.
Sondern wir greifen in diesem Fragebogen ja auch ein paar Fragen auf, die gerne und beliebt gestellt werden.
Genau, das ist doch immer so die Frage, ja?
Genau.
Poetischer Punker ist doch gut.
Ja,
ist
poetischer super. Punker finde ich sehr gut.
Aber warum hast du kein Iro?
Doch, wenn man genau hinguckt, wenn ich von hier so gucke, könnte man das auch als
Lucia, kennst du schon mein Lied vom Haarausfall?
Interpretieren.
Nee. Muss ich dir mal, ist auch schon ein sehr altes Lied.
Spielst du mir mal vor.
Na, jetzt nicht, das Zeit ist knapp. Macht mal weiter.
Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Toni Geiling zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
Rauche weniger. Sei weniger von dir selbst überzeugt. Sei netter zu deinen Freundinnen. Und schreib viele Lieder.
Perfekt.
Ich, ganz ehrlich, mein 20-jähriges Ich muss Katastrophe gewesen sein. Ich habe neulich Fotos gesehen. Ich glaube, ich würde mich voll scheiße finden, von heute aus betrachtet. Also meine Güte, muss ich anstrengen. Ich bin immer noch anstrengend, aber das muss wirklich übel gewesen sein. Hm. Also gut, dass es die Zeitmaschine nicht gibt. Das wäre aber mal ein gutes Thema für ein Lied.
Zeitmaschine?
Ja, nee, also diese Geschichte durchzuspielen, dass man sich selber trifft.
Ja, mach doch. Auf geht's.
Mach du doch. Da haben wir dann schon das Thema.
Ich kann ja keine Geschichtenlieder schreiben. Ich will unbedingt ein Geschichtenlied haben, aber ich krieg's einfach nicht hin. Es hört beim ersten Satz immer auf. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Also ganz ehrlich, ein fast unerschöpfliches Reservoir an Melodien und so Liedern ohne Text. Ich habe einfach viele Lieder und viele Melodien ohne Text und das macht es dann leichter. Ich muss nicht so viel über die Musik nachdenken, mehr über den. Es ist mehr der Text, der lange dauert. Die Musik ist da und zwar genug für ein Leben.
Und sind die im Kopf, die Melodien?
Ja,
also begleiten die dich immer und dann.
Ja, nicht so nervig, aber das Radio ist an. Ja.
Dann kramst du die raus und dann fängst du an, den Text.
Ja, also das Geige lernen muss doch gut sein.
Also das fällt mir wirklich, also Melodien, das fällt mir wirklich leicht. Und das andere, die Arbeit, das sind tatsächlich die Texte.
Aber du kannst es, weil also ich zum Beispiel, bei mir fällt es viel leichter, wenn ich einen Impuls habe und dann ist beides da, Text und Melodie sofort da und dann geht es auch ratzfatz. Ich habe aber auch ganz oft Melodien und dann kriege ich aber den Text, kriege ich nicht hin. Das bleiben Melodien. Und du kannst es.
Nee, ich finde Liederschreiben tatsächlich, das ist keine leichte Übung. Liederschreiben, die man auch selbst vertreten kann, ist eine noch schwerere Übung. Um Lieder schreiben, die auch jemand anderen berühren, ist die schwerste Übung. Aber der leichte Teil für mich ist halt, sagen wir mal, die Musik. Und ich weiß, es gibt andere Leute, die müssen sich dann überlegen, dann nehme ich Akkorde und dann kann ich irgendwie da lang gehen. Das ist eine schöne Progression und so gehe ich ja gar nicht heran. Ich greife einfach rein und hab was. Und wenn es mir nicht gefällt, viele Lieder haben bei mir auch drei Melodien am Anfang oder drei Varianten und ich nehme dann eine davon. Das macht es mir vielleicht leicht, diesen Teil der Musik, des Liederschreibens, aber eben nicht den textlichen.
Du bist mit einer Zeitmaschine nochmal in die Vergangenheit gereist.
Juhu!
Denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs.
Bei wem?
Cashs.
Okay.
Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Queen, Björk, Tony Small, Sting. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Das ist jetzt aber ein bisschen eine konstruierte Frage.
Ach.
Johnny Cash ist da.
Du bist zu Gast bei den Cashs, bei den Carter Cashs.
Ja. Der spricht ja nur Englisch, ne? Der kann kein Deutsch.
Das ist egal.
Ah nee, das ist nicht egal, wenn ich im Deutsch verliere. Alter, gar nicht was. Dann würde ich ihm Dracula vorsingen.
Dracula?
Mhm. Das kennst du nicht. Das ist aus meiner englischen Zeit. Hat auch sehr gut funktioniert.
Ich habe nur Dragonfly gehört.
Das ist ein schönes Lied.
Ja. Vor allen Dingen, weil es ja schon früh auf mein Lieblingslied von dir hinweist, in dem auch eine Libelle nachher eine große Rolle spielt.
Eine Libelle mit Namen Lulu war die Königin am See. Ihr Rücken war samtner Purpur, die Flügel silbern weiß, fast wie Schnee. Sie sprach mit den Fliegen, den Fröschen, dem Schilf einer Ente und dem Aal. Der schwamm in der Tiefe des Sees und war doch so lang wie ein Schal, war doch so lang wie ein Schal.
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
Na klar. Eine blöde Frage eigentlich, aber ja. Die wird mir nicht mehr so oft gestellt, die Frage.
Aber früher schon, oder?
Ja, regelmäßig. Oh, eingenervt. Musik und macht er das als Hobby und so. Und
was machen Sie hauptberuflich eigentlich?
Ja. Und haben Sie noch was Richtiges gelernt?
Du warst ja auch mal, hast ja auch mal tatsächlich eine Lehrerausbildung gemacht, ne?
Ich habe Lehrerausbildung in Halle. Ich habe studiert Lehramt Grundschule in den Fächern Mathe, Deutsche Musik, Heimat und Sachkunde und habe auch abgeschlossen mit einem Staatsexamen.
Aber mit einem nur?
Mit einem. Das Referendariat, so ganz ehrlich, wer das in Sachsen-Anhalt macht, ist selbst dran schuld.
Wir sind leider schon am Ende angekommen.
Ach, wie schade, von unserem Podcast. Müssen wir wieder Kaffee trinken.
Aber bevor wir unser Programm abspulen, Abschlussprogramm, ich habe ja die Hinleitung zu unserem Gast gemacht und da bleibt noch eine Frage offen. Wie kannst du ein Konzert spielen ohne Strom?
Ach ja, ich habe, weil ich ja auch gerne campen fahre oder was, oder ja, wir fahren campen mit dem Dachzelt oder so, hatte ich ja früher den Bus, wo ich mir selber dann Solarstrom alles draufgebaut habe. Und jetzt in dem neuen Setup haben wir praktisch so ein klappbares Solarpanel und so einen kleinen Lithium-Akku. Und da habe ich festgestellt, damit kann ich super Konzerte spielen, weil da kannst du einen AER-Verstärker mit betreiben. Der zieht ja nur 60 Watt. Bei 220 Volt sind das etwa 4 Amperestunden. Ne? Und wenn du dann einen Akku hast, der dementsprechend groß ist, also ich könnte 9 oder 10 Stunden am Stück von dem Akku mit dem AER-Verstärker Konzert machen, habe das neulich auch mal ausprobiert und das fand ich total witzig, weil ich musste kein Stromkabel mehr legen. Ich habe das dann ich stand einfach unterm Baum irgendwo im Grün und musste jetzt mir nicht den Stress geben, da den Strom zu legen, habe das dann einfach so dahingestellt und das hat funktioniert und das werde ich weitermachen. Solarkonzerte hat, glaube ich, noch keiner im Programm.
Nee.
An Orten, die man sonst nicht, wo man sonst nicht hinkommt, da ich könnte praktisch überall damit hingehen und könnte spielen, werde ich das auch machen. Das finde ich
lustig. Das ist was für dein Social Media.
Ja, genau. Das ist eine Idee, ne?
Ja, die musst du ausarbeiten.
Naja, mit Akkuverstärkern, das machen ja schon Straßenmusiker, aber mit solarbetriebenem Akku, das ist schon was Besonderes.
Ja, und dann geht er an ganz viele Orte und macht Mini-Videos. Das.
Ha! Und es ist ja auch so, bei den Akkuverstärkern, wenn auch so Leute sich kleine Verstärker kaufen, ich würde immer einen Verstärker ohne Akku nehmen, weil das einfach zwei Paar Schuhe sind. Ich würde immer eine Autobatterie mitnehmen. Ich würde jetzt mir nicht einen Verstärker mit... Also ja. Aber die Straßenmusikzeit ist Gott sei Dank auch schon lange vorbei. Aber so kleine Konzerte im Grün, das ist doch was Feines.
Ja, klingt toll. Danke, Toni.
Ich danke euch. Und wollt ihr jetzt noch einen Kaffee?
Warte mal, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen.
So.
Wir haben noch ein bisschen Text. Und wir müssen auch nochmal Danke sagen, weil wir sind bei dir hier in Halle zu Gast in deinem Tonstudio. Danke, dass du uns betreust und uns hier aufgenommen hast.
Uns eine Heimat gibst für 2 Tage, wo wir insgesamt wieder 8 Folgen aufnehmen wollen.
Ja.
Unfassbar. Die 8 Folgen höre ich ja dann ja schon.
Genau, die hast du dann, aber die sind ja noch nicht rausgekommen. Also
ja gut, aber ich kann sie dann bootlecken und vorher veröffentlichen.
Genau, ansonsten schreibt uns, gebt uns Feedback. Noch was?
Die Songs von Toni auf jeden Fall, über die wir gesprochen haben, sind in der begleitenden Playlist bei Spotify zu hören. Auch alles, was man jetzt bei Spotify findet und was nicht nur in dem Vinylarchiv von Toni schlummert, an Songs aus seinem Lebensliederzyklus.
Bis auf das mit das nicht. Ja, hier.
Auch das könnt ihr hören.
Ah nee, bitte hört's euch nicht an.
Hört's euch an oder nicht? Ihr habt die Wahl.
Das kann man echt streichen.
Ansonsten freuen wir uns auf den Kinderliederkongress, der jetzt schon ganz schön bald stattfindet. Wir rasen drauf zu sozusagen.
Wir danken dem Netzwerk Kindermusik, dass es diesen Podcast möglich macht und finanziell unterstützt.
Ja, danke schön.
Und dann haben wir alles gesagt und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch das Tschüss anzubieten.
Tschüss.
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 Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.